HR Info. Netzwelt.
Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch die Stadt und gehen an Schaufenstern vorbei, betreten vielleicht ein Geschäft, kaufen etwas und schlendern weiter. Und die ganze Zeit werden Sie verfolgt. Von einem Unbekannten, der die ganze Zeit Notizen macht und aufschreibt, für was Sie sich interessieren, wie lange Sie vor einem Schaufenster stehen bleiben, was Sie kaufen, mit wem Sie sprechen und so weiter. Aber Sie bemerken den Unbekannten nicht. Und Sie bemerken auch nicht, dass es nicht nur ein Unbekannter, sondern gleich mehrere sind, die Sie überwachen. Das ist Alltag. Allerdings nicht in unseren Fußgängerzonen, sondern im Internet. Auf fast jeder Webseite sind mittlerweile sogenannte Tracker installiert, die unser Verhalten im Netz dokumentieren. Dahinter stecken Datensammler. Das ist Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein. Wer ruft wann welche Seite auf? Für was interessiert sich der Nutzer? Was konsumiert er? Welche politische Einstellung hat er? Wie alt ist der Nutzer ungefähr? Lebt er alleine oder hat er Familie? Das alles sind wichtige Daten, die zum Beispiel für zielgerichtete Werbung wichtig sind. Und all das sind Daten, die mit Hilfe von Web-Tracking erhoben werden können. Darüber habe ich mit dem Medienwissenschaftler Thilo Hagendorf aus Tübingen gesprochen. Er hat ein groß angelegtes interdisziplinäres Projekt zum Thema Tracking koordiniert, angesiedelt beim Forschungsverbund Forum Privatheit in Karlsruhe. Das Forum Privatheit beschäftigt sich unter anderem damit, wie die Digitalisierung unsere Demokratie beeinflusst und verändert. Herr Hagendorf, wenn ich zu Hause an meinem PC sitze und eine Webseite ansurfe, was passiert dann im Hintergrund?
Also zuerst mal muss man sagen, dass das Tracking im Internet ein allgegenwärtiges Phänomen ist. Und die klassische Vorgehensweise ist die, ich sitze am Computer, rufe eine bestimmte Webseite auf und übermittle dabei natürlich Informationen an einen Server, wo die Webseite gehostet wird. Und das sind Informationen über meine IP-Adresse, meine Pixelauflösung, welche Plugins ich habe im Browser, welche Schriftarten ich verwende und so weiter und so fort. Also alles Informationen, die man braucht, um eine Webseite darstellen zu können. Und diese Informationen können aber schon zum Tracking verwendet werden. Also man erstellt quasi einen Fingerabdruck von dem eigenen Rechner und erkennt den so dann wieder. Eine weitere Methode, die auch eigentlich allgegenwärtig zur Anwendung kommt, ist, dass dann der Server wiederum auf meinem Computer ein Cookie oder auch Cookies von Drittanbietern platziert und in diesem Cookie dann wiederum einschreibt, welche Seiten ich aufrufe und ähnliches. Und so wird dann auch über die Cookies eben ein Tracking möglich.
Was laufen da noch für Tracker im Hintergrund? Was ist da heutzutage technisch alles möglich?
Also zuerst einmal ist es so, dass die allermeisten Anbieter sogenannte Web-Analytics-Tools integrieren. Das berühmteste und am meisten verwendetste ist Google Analytics. Es gibt aber auch andere wie Piwik und viele, viele weitere. Und damit kann man zuerst mal ganz basal auslesen, wie lange ich auf einer bestimmten Seite bin und welche Links ich anwähle und von welcher anderen Webseite ich komme und ähnliches. Dann geht es weiter. Es gibt etwa Social Widgets. Social Widgets sind meistens Share-Buttons oder Like-Buttons von den einschlägigen sozialen Netzwerken. Auch über diese ist ein Tracking möglich. Und ja, letztendlich endet das bei solchen Dingen wie sogenannten Session-Replay-Skripten, mit denen eine Rekonstruktion, wirklich eine perfekte Rekonstruktion von Mausbewegungen, von Tastaturanschlägen und Ähnlichem möglich wird. Also das sind dann letztendlich Techniken, die sehr tief in die Privatheit auch eingreifen.
Jetzt kann ich Cookies zum Beispiel löschen, was ich ja auch regelmäßig tun sollte. Ist es denn damit getan? Also reicht es völlig, ab und an mal meine Cookies zu löschen? Oder gibt es Tracker-Programme, die ja dann trotzdem weiter im Hintergrund laufen und die ich möglicherweise gar nicht von meinem System runterkriege?
Grundsätzlich kann man sagen, dass das Löschen von Cookies oder auch das Verhindern des Speicherns von Cookies das Tracking schwieriger macht und weniger präzise macht. Aber jenseits des Einsatzes von Cookies, auch von klassischen HTTP-Cookies, gibt es eine ganze Bandbreite anderer Techniken, die ein Tracking weiterhin möglich machen. Das geht los bei Fingerprinting, aber es gibt auch sogenannte Super-Cookies oder Ever-Cookies. Das sind also Formen von Cookies, die ich als Nutzer oder Nutzerin gar nicht mehr so einfach von meinem Computer löschen kann.
Wer steckt denn dahinter? Also wer nutzt dieses Tracking für was?
Im Grunde genommen hat die absolute Mehrzahl der Webseitenanbieter natürlich ein Interesse daran zu wissen, welche Menschen und wie viele Menschen sind auf den eigenen Angeboten. Also wenn ich eine private Webseite habe, geht es ja schon los, dass ich mich dafür interessiere, wie groß ist der Traffic auf dieser Webseite. Aber es sind natürlich in allererster Linie Unternehmen, die wissen wollen, wie viele Menschen das jeweils eigene Angebot nutzt. Und jenseits von diesen einschlägigen IT-Unternehmen oder eben E-Commerce-Unternehmen und Ähnlichem gibt es dann die Datenbroker, also Firmen, die sich rein darauf spezialisiert haben, über ein Tracking Daten zu sammeln und daraus auch große Profile zu erstellen und vor allen Dingen mit diesen Profilen Handel zu treiben.
Sie haben es angedeutet, Handel treiben, das heißt, welche Unternehmen, große Unternehmen möglicherweise auch stecken dahinter, die Daten sammeln und mit diesen Daten dann handeln, also unsere Daten eigentlich, die Daten über uns, die existieren, dann auch verkaufen?
Ja, interessanterweise sind diese Unternehmen relativ unbekannt. Im öffentlichen Diskurs wird häufig über Google und Facebook und Apple und Amazon etc. gesprochen. Aber es gibt ja nun sozusagen im Hintergrund dieser ganzen einschlägigen Plattform noch weitere Unternehmen, die die Daten zusammenführen. Das sind Unternehmen wie Axiom oder First Advantage oder ChoicePoint oder viele, viele andere. Es gibt viele hunderte von Datenbrokern und über die wird eigentlich kaum gesprochen. Dabei sind die Dossiers über einzelne Personen, die dort angelegt sind, ja, die haben wirklich einen gigantischen Umfang.
Und an wen verkaufen diese Unternehmen die Daten dann weiter und handeln damit?
Also das ist natürlich zuerst einmal abhängig von den jeweiligen gesetzlichen Rahmenbestimmungen, die es in unterschiedlichen Ländern gibt. Aber wenn man davon jetzt mal absieht, kann man sagen, die Datenbroker treiben mit jeder anderen Institution Handel, die entsprechend zahlt. Und diese anderen Institutionen, das können staatliche Behörden sein, ja, oder eben auch Versicherungsunternehmen oder ja generell Unternehmen aller Art.
Gibt es dann auch Tracking auf dem Smartphone? Jetzt mal abgesehen von Webseiten, die ich ansurfe, gibt es Apps, in denen auch oder mit Hilfe von denen auch getrackt wird?
Ja, also es ist eigentlich sogar der Standard, dass Apps sogenannte Zusatzbibliotheken implementieren, also Code-Schnipsel sozusagen, die ein Tracking ermöglichen. Was beim Smartphone noch hinzukommt, ist, dass ein Ortungstracking möglich ist, also dass ich messen kann, wo sich eben ein einzelnes Gerät befindet. Das geht natürlich ganz klassisch über ein GPS-Tracking. Wenn das ausgeschaltet ist, habe ich immer die Möglichkeit, eine Triangulation im Mobilfunknetz zu machen, die zwar nicht sehr genau ist, aber die auch eine gewisse Form von Tracking ermöglicht. Und was dann wiederum eher unbekannt ist, ist, dass zum Beispiel auch ein Tracking darüber möglich ist, dass der WLAN-Chip am Smartphone in regelmäßigen Abständen sozusagen Signale nach außen sendet. Und diese Signale können natürlich empfangen werden. Zum Beispiel, wenn ich einen entsprechenden Access Point in einem Supermarkt aufstelle, kann ich darüber auch offline tracken, ob jetzt bestimmte Personen den Markt betreten oder Ähnliches.
Indem dann willkürlich mehr oder weniger Smartphones einfach über die WLAN-Schnittstelle angesteuert werden.
Ja, beziehungsweise die Smartphones senden von sich aus in regelmäßigen Abständen Signale, weil sie ja ständig gucken wollen, bin ich jetzt in dem WLAN, das ich kenne? Und diese Signale kann man abfangen.
Können denn Datensammler eine Verbindung herstellen? Also wenn ich von meinem PC zum Beispiel auf ein anderes Gerät wechsle, auf mein Smartphone oder auf ein Tablet zum Beispiel?
Ja, das ist möglich, wenngleich es natürlich mit gewissen Schwierigkeiten behaftet ist. Also man nennt das Cross-Device-Tracking und da unterscheidet man zwischen einem deterministischen und einem probabilistischen Tracking. Beim deterministischen Tracking ist es so, dass einfach über die Anmeldung an einem bestimmten Account, die dann auf meinem Heimcomputer, meinem Smartphone, meinem Tablet, meinem Notebook gleich ist, dass man eben darüber Nutzer verfolgen kann. Der Klassiker ist, ich schaue auf meinem großen Computer ein YouTube-Video bis zu einem gewissen Punkt, fahre dann den Computer runter und schaue im Bus auf meinem Smartphone das Video weiter und YouTube weiß sofort, an welchem Punkt ich weitergucken möchte. Das wäre ein deterministisches Cross-Device-Tracking. Und beim probabilistischen Cross-Device-Tracking ist es so, dass man wiederum ja über Faktoren, die möglicherweise gleich bleiben, wie etwa die IP-Adresse, die Möglichkeit hat, über verschiedene Geräte hinweg ja Nutzer zu verfolgen?
Das heißt ja eigentlich, dass wir komplette Spuren im Netz hinterlassen. Heißt das im Umkehrschluss, dass Datensammler im Grunde unsere Wege durch das Internet auf verschiedenen Geräten ganz konkret nachvollziehen können?
Also in der Theorie ist das möglich. Wie weit das in der Praxis tatsächlich passiert, darüber kann man an vielen Stellen natürlich nur spekulieren. Aber grundsätzlich muss man sich schon eigentlich darüber bewusst sein, dass das Internet eine total überwachte Umgebung ist. Und es geht ja eben nicht mehr nur um das klassische Surfen auf Webseiten, sondern es geht auch darum, dass das Tracking im sogenannten Internet der Dinge ein allgegenwärtiges Phänomen ist. Also das Tracking findet auch statt mit modernen Autos, findet statt mit Wearables, mit Fitnessarmbändern, findet statt mit Spielekonsolen, mit Smart TVs, mit Smart Homes und so weiter und so fort. Also das Tracking ist Teil unserer Umwelt, kann man, glaube ich, schon so sagen.
Jetzt ist natürlich die große Frage, sind wir oder werden wir dadurch identifizierbar? Also wissen denn die Datensammler, welcher Mensch genau hinter diesen Daten steckt?
Zuerst einmal ist es so, dass Nutzungsprofile erstmal nur pseudonymisiert gespeichert werden dürfen. Aber wenn eine Einwilligung vorliegt, dann können eben auch personenbezogene Daten gespeichert werden. Anhand dieser personenbezogenen Daten, ja, zum Beispiel Telefonnummern oder E-Mail-Adressen oder Ähnliches, ist dann auch wiederum ein Rückschluss auf konkrete Menschen möglich.
Das bedeutet ja im Grunde, es gibt sowas wie digitale Abbilder von uns.
Ja, man nennt es Datendubletten. Ein Problem ist nur, dass diese Abbilder natürlich zuerst mal lückenhaft sind und vor allen Dingen, dass wenn man nur über diese digitalen Profile verfügt, dann konstruiere ich ja wiederum aus diesen digitalen Profilen heraus eine bestimmte Person. Und diese Konstruktion, die ich dann wiederum rückanwende auf die Person, diese Konstruktion kann natürlich fehlerhaft sein oder diskriminierend sein. Und das ist ein sehr großes Problem. Aber vielleicht, wenn man noch mal etwas weiter ausholt, was durchaus als problematisch zu betrachten ist, ist, dass es beim Tracking eigentlich einen gewissen Paradigmenwechsel gibt, weil das Tracking ursprünglich erstmal nur den Zweck erfüllt hat, dem Marketing zu dienen und die Usability, also die Benutzbarkeit von Webseiten zu optimieren. Und heute ist es eben so, dass das Tracking zunehmend dem sogenannten Risk Controlling oder Scoring dient. Das heißt, die Daten, die über das Tracking erhoben werden, dienen jetzt nicht mehr nur dazu, mir relevante Werbung anzuzeigen, sondern die Daten werden verwendet von Versicherungen, von Personalabteilungen. Möglicherweise entscheidet sich über die Daten, ob ich Zugang zu gewissen Sozialleistungen bekomme. Das Predictive Policing spielt eine immer wichtigere Rolle. Und im schlimmsten Fall geht es so weit, dass möglicherweise meine Mobilität eingeschränkt wird, indem ich auf irgendwelche No-Fly-Listen gerate oder derlei Dinge mehr.
Können wir uns denn gegen Tracking wehren, beziehungsweise was können wir denn dagegen tun? Also einmal am heimischen PC, aber natürlich auch, was Smartphones oder was den mobilen Datenverkehr angeht.
Also wenn wir das Internet oder Internet of Things Geräte in Anführungsstrichen normal nutzen wollen, also mit vollem Funktionsumfang, dann ist eine Verhinderung von einem Tracking eigentlich fast nicht möglich. Sobald man sich gegen Tracking schützt, bedeutet das, und das ist ein Problem, bedeutet das, dass der Funktionsumfang oder die Usability von Plattformen reduziert wird. Also so ein ganz klassisches Tool, um Tracking zu vermeiden, ist ja der Tor-Browser. Aber wenn ich mit dem Tor-Browser surfe und Skripte verbiete und Ähnliches, funktionieren einfach gewisse Dinge nicht mehr. Ich kann Videos nicht mehr abspielen und Ähnliches. Also man hat immer dieses Entweder-Oder.
Sie haben den Tor-Browser genannt. Das ist ja ein Browser, mit dem ich anonymisiert durchs Internet surfen kann, den ich mir installieren kann, zum Beispiel zu Hause auf dem Computer. Wie sieht es denn aus mit Systemen oder mit Programmen, die ich mir herunterladen kann, zum Beispiel als Erweiterung für den Browser, mit denen ich dann ja Tracking versuchen kann, zumindest auszuschalten? Was ist damit? Helfen solche Programme?
Ja, also die Anti-Tracking-Plugins tun auf der einen Seite das Tracking reduzieren, indem sie zum Beispiel verbieten, dass an Google Analytics oder ähnliche Dienste Informationen geschickt werden. Auf der anderen Seite hat man den paradoxen Effekt, dass das Implementieren von Plugins im Browser wiederum den Fingerabdruck von Browsern sozusagen einzigartiger macht und darüber dann wiederum das Tracking gerade besser wird. Und neben diesen einfachen Plugins, die man installieren kann, gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, VPN-Server zu verwenden, also letztendlich auch Privatheitsdienste. Ich kann aber auch zum Beispiel an meinem Router eine Blacklist installieren, dass einfach gewisse Server von Werbetreibenden oder trackenden Unternehmen nicht mehr angesurft werden. Das sind dann aber schon Methoden, die ein gewisses technisches Know-how auch erfordern.
Wenn ich vermeiden möchte, im Internet getrackt, also verfolgt zu werden, dann ist das schon mit etwas Aufwand verbunden. Das Internet ist eine total überwachte Umgebung, das sagt der Medienwissenschaftler Thilo Hagendorf von der Uni Tübingen. Er hat für den Forschungsverbund Forum Privatheit ein groß angelegtes interdisziplinäres Projekt zum Thema Tracking koordiniert. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Netzwelt.
Heute geht es um das Thema Tracking und darum, wie wir im Internet überwacht und verfolgt werden. Es ist recht aufwendig, sich zu schützen. Man muss sich technisch also schon ein bisschen besser auskennen. Es gibt aber auch Geräte, die ich zu Hause in mein Netzwerk integrieren kann und die dann, wenn man ein paar Einstellungen vorgenommen hat, die Privatsphäre schützen sollen. Die Trutzbox und der E-Blocker sind zum Beispiel solche Geräte. Der Geschäftsführer von E-Blocker heißt Christian Benefeld. Er war früher sozusagen auf der anderen Seite bei einem Tracking-Unternehmen tätig, erkennt also die Tricks und Kniffe der Branche. Mittlerweile kämpft er aber, wie gesagt, für den Schutz der Privatsphäre. Ich habe Christian Benefeld gefragt, wie viele Tracker seiner Erfahrung nach schon auf den Webseiten integriert sind.
Also in jeder Webseite sind heute im Durchschnitt nach unseren Analysen 20 sogenannte Tracking-Systeme eben schon implementiert. Die sind darauf installiert und der Benutzer, der merkt das überhaupt nicht. Manchmal, wenn man ganz schnell hinguckt und die Tracker vielleicht ein bisschen langsam sind, dann sieht man unten in der Browserzeile noch so ein bisschen was aufflimmern, so unterschiedliche URLs, Google Analytics zum Beispiel sieht man da manchmal oder Criteo oder andere Systeme, die eben hier an der Stelle Daten über den Nutzer abgreifen, wie er sich eben auf den Seiten bewegt.
Warum ist das denn aus Ihrer Sicht eine Gefahr, dass wir im Internet mittlerweile so stark überwacht werden? Also warum sollten wir uns da als Nutzer überhaupt Gedanken machen?
Gefährlich ist immer, und das wissen wir in Deutschland ja besonders, immer dann, wenn wir als Bürger quasi total überwacht werden. Wenn jeder einzelne Schritt, den wir vollziehen, und da haben wir eine gewisse Historie im Osten Deutschlands, eben überwacht wird. Und das passiert eben heute. Google beispielsweise sammelt die Tracking-Daten über sämtliche Dienste, die Google verwendet. Google hat heute über 100 Dienste, insbesondere eben der Dienst Google Analytics. Der gibt dem Website-Betreiber eben Informationen, wie sich die Nutzer auf der Webseite bewegen, aber gleichzeitig übereignet damit der Website-Betreiber sämtliche Daten an Google. Und was Google jetzt macht, Google Analytics alleine ist auf über 80% sämtlicher Webseiten installiert. Dadurch sieht Google natürlich, was kaufe ich eigentlich ein in der Apotheke? Ist es vielleicht das Schnupfenmittel oder ist es die Hämorrhoidensalbe oder ist es vielleicht auch ein HIV-Medikament, was ich mir gerade kaufe? Welche anderen Herausforderungen habe ich? Welche politischen Meinungen vertrete ich? Vielleicht lese ich eher den Spiegel, die Taz oder ist es die Bild-Zeitung oder andere Informationen, die ich eben zukommen lasse? All das wird heute in meinem persönlichen Profil gespeichert über sämtliche Webseiten, die ich besuche und auch über sämtliche Endgeräte, die ich verwende und die Daten werden eben zusammengeführt. Und das ist das Schwierige an der Stelle, dass diese Daten eben häufig nicht nur, wie soll ich sagen, eine ID haben, sprich das ist ein Nutzer, der hier anonym ist oder pseudonym, wie man im Fachdeutsch sagt, sondern dass diese Daten häufig personenbezogen sind. Da ist also nicht die anonyme 1234, die hier die Hämorrhoidensalbe kauft, sondern da ist beispielsweise dann, wenn ich jetzt meine Person ranziehen soll, der Christian Benefeld, der hier bestimmte Vorlieben hat, der vielleicht bestimmte Krankheiten hat, der bestimmte sexuelle Wünsche hat, religiöse Ideen hat. All das wird heute in meinem Profil gespeichert.
Und Christian Benefeld verweist auch noch auf andere Gefahren, die im Tracking liegen.
viele Dinge, die aber heute passieren, wie wir ja zum Beispiel auch aus den Wahlkämpfen in US-Amerika gelernt haben, basieren eben heute auf diesen Persönlichkeitsprofilen, die hier gebildet werden. Und so kann eben jemand, der mich manipulieren will, unter der Kenntnis meines Profils sehr genau mich mit Botschaften beschicken, die ich gar nicht mehr merke, die sozusagen unterhalb meiner Wahrnehmungsschwelle fast liegen. Und ich reagiere ganz normal darauf und denke, ach ja, wichtige Botschaft, muss ich vielleicht doch eine andere Partei wählen. Oder, was den Verbraucher auch häufig ärgert, dynamische Preisbildung. Kennen viele vielleicht auch aus dem Reisebereich. Man guckt sich heute eine Reise, ein Hotel, einen Flug an und am nächsten Tag ist auf einmal alles deutlich viel teurer geworden. Das liegt eben genau daran, dass hier ein Persönlichkeitsprofil gesammelt wurde, dass das Interesse für ein bestimmtes Objekt, ein bestimmtes Hotel beispielsweise, erfasst wurde und natürlich der Website-Betreiber in der Regel das Ziel hat, seinen Profit zu maximieren. Wenn er jetzt weiß, ich habe mich schon in ein Hotel in Paris verliebt, dann wird er mir dieses Hotel bei meinem zweiten oder dritten Besuch nicht zu dem besten Preis anbieten, sondern um seinen Profit zu maximieren, eben zu einem höheren Preis. Und davor kann man sich eben schützen, wenn man die Datensammlung vermeidet.
Es liegen also von vielen von uns viele Datensätze vor, bei Datenhändlern, aber eben auch bei den großen Datensammlern wie Facebook und Google. Und gerade dort haben wir Nutzer eine Einwilligung hinterlassen, weil wir eben auch die Dienste gerne in Anspruch nehmen.
Wir alle kennen das, wenn wir uns für einen Dienst registrieren, sagen wir mal, wir wollen ein Gmail-Konto anlegen, dann bittet uns Google, uns dort anzumelden, zu authentifizieren, mindestens mit unserer Telefonnummer, zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, mindestens auch mit einer E-Mail-Adresse, mit dem Klarnamen und dergleichen Dinge. Und im Zuge dieser Registrierung gibt es ein kleines Kästchen, da steht, ich habe die Datenschutzbestimmung gelesen. Sicherlich haben das die meisten Nutzer genau nicht getan, aber in diesen Datenschutzbestimmungen steht drin, dass Google sich damit erlaubt, dass sämtliche Daten über alle Dienste, die Google hat, werden dann personenbezogen erfasst von Google. Also nicht die anonyme 1234, sondern tatsächlich dann der Christian Bennefeld. Und dem haben die Nutzer zugestimmt, sofern man eben ein Konto bei den jeweiligen Diensten, und wie gesagt, Google ist hier nur das Beispiel, ob ich jetzt Facebook, Microsoft oder Apple dazu nehme, das nimmt sich eigentlich am Ende des Tages nicht so viel. Nur Google und Facebook sind natürlich hier die großen Datengiganten, die wirklich flächendeckend uns alle überwachen.
Nun wird ja seit einigen Monaten die Datenschutzgrundverordnung angewendet, die uns gerade bei personenbezogenen Daten besser schützen soll. Und auch danach habe ich Christian Bennefeld gefragt, ob die Datenschutzgrundverordnung denn schon etwas gebracht hat.
Also erstmal ist die Datenschutzgrundverordnung ein tolles neues Gesetz, was eine Vereinheitlichung der Datenschutzgesetze innerhalb aller europäischen Mitgliedsländer mit sich bringt. Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, dass es eigentlich parallel zur Datenschutzgrundverordnung, die ein sehr allgemeines Gesetz darstellt, eine sogenannte E-Privacy-Verordnung geben sollte. Diese E-Privacy-Verordnung regelt genau das, wie sollen eigentlich Tracker zukünftig behandelt werden, im Sinne, wie muss der Nutzer informiert werden, hat er die Möglichkeit, diesen Tracker sehr einfach abzulehnen bzw. in die Datensammlung einzuwilligen. Diese E-Privacy-Verordnung, die ist leider noch gar nicht in Kraft getreten. Insofern wirkt sie heute auch nicht und wir haben eigentlich eher Wildwest-Manier im Internet. Sprich, es geht genauso weiter wie vor dem Eintritt der Datenschutzgrundverordnung. Die Daten werden fleißig abgegriffen und die E-Privacy-Verordnung wird heftigst torpediert durch die Datenlobby und das Bundeswirtschaftsministerium hat auf einer Konferenz, auf der ich vor 14 Tagen war, verlautbaren lassen, dass sie davon ausgehen, dass die E-Privacy-Verordnung nicht vor 2020, also 2020 überhaupt in Kraft tritt und dass es dann nochmal eine zweijährige Übergangsfrist für die Industrie geben wird, bis tatsächlich etwas passiert. Insofern können wir vor 2022 sicherlich nicht damit rechnen, dass sich irgendetwas im Bereich des Trackings im Internet verändert und ich bedauere das sehr, dass die Gesetzeshüter das nicht geschafft haben, hier beide Gesetzesvorhaben gleichzeitig beginnen zu lassen.
Das sagt Christian Bennefeld. Er ist Geschäftsführer und Gründer der eBlocker GmbH und Experte für Webtracking. Das war die Sendung HR Info Netzwelt. Weitere Informationen, die gibt es wie immer im Internet unter hrinforadio.de. Dort können Sie die Sendung nachhören und herunterladen. Mein Name ist Tobias Klein.